möchte Sie grüßen mit einem bekannten Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 16. Und zwar in einer Änderung der Satzzeichen. Der Grundtext hat ja überhaupt keine Satzzeichen. Und hier müssen wir wirklich eine Änderung vornehmen. Dort sagt der Apostel Petrus im Rückblick auf die Verklärung Jesu: Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft, die Dynamis und die Parousia unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, sondern als solche, die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit als aus der prachtvollen Herrlichkeit, das heißt aus der Lichteswolke, die dort stand, aus der Schechina, folgende Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und auf diese Weise besitzen wir das prophetische Wort fester als jemals zuvor. Dies war nämlich eine Vorausdarstellung der messianischen Reichsherrlichkeit für die Jünger und Apostel, die ja damals vor der Frage standen: Wenn er denn nun jetzt leiden muss, wo bleibt dann das große Material der Propheten, und das ist mehr als 90%, das von seiner künftigen Herrlichkeit spricht? Und durch diese Verklärung Jesu und durch die Erscheinung der Repräsentanten des Gesetzes und des Prophetentums, Moses und Elias, und durch die Lichteswolke Gottes, die Energiewolke der Schechina, wurde ihnen das prophetische Wort befestigter. Ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern strahlend aufgeht. Punkt. Dieser Morgenstern ist der kommende Herr zur Vollendung seiner Gemeinde, der dann in seiner sichtbaren Erscheinung aufstrahlen wird als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Strahlen. Aber zunächst einmal kündet den Anbruch des Tages des Messiasreiches der Morgenstern, weshalb auch einem der Überwinder in den Sendschreiben verheißen wird: Ich werde ihn den Morgenstern gewahren lassen. Dieser Morgenstern, der braucht nicht in unseren Herzen aufzugehen, denn Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, hat schon lange bei unserer Wiedergeburt aus seinem Geist in unsere Herzen hineingeleuchtet, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Und das in euren Herzen, das gehört nun zum kommenden Satz: Indem ihr in euren Herzen dieses eine zuerst erkennet, dass keine Prophetie der Schrift eigenmächtig ausgedeutet werden darf. Nun kommt eine Begründung: Denn die Weissagung, die Prophetie, wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, angetrieben vom Heiligen Geist. Es gibt wohl kaum eine absolutere Aussage des Neuen Testamentes über das, was wir die Inspiration nennen. Und dies wird hier auch über die Prophetenzeugnisse gesagt. Es gibt leider Brüder, die verschiedene Qualitäten der Inspiration annehmen, die da meinen, die Bücher Moses oder die Sprüche oder Hiob oder die Propheten hätten eine geringere Qualität an Inspiration als etwa die Briefe des Apostels Paulus. Dem ist nicht so. Es ist lediglich ein anderer heilsgeschichtlicher Standort, wo in früheren Zeiten noch nicht alles geoffenbart war, was dann hernach durch den Heiligen Geist, der das Ganze der Wahrheit verkündigen wollte, Schritt für Schritt zugefügt wurde. Aber es ist volle göttliche Inspiration, auch über den Propheten. Und wer das nicht weiß, der sollte sich nicht heranwagen an die Deutung prophetischer Stellen. Sehen Sie, wenn ich heute das Thema gegeben habe, Israel im Ringen um die Messiasfrage, dann werden Sie vielleicht ein wenig enttäuscht sein, wenn ich Ihnen jetzt nicht von Männern aus Israel etwas erzähle und von dem, was Sie heute vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren oder Tagen gesagt haben über diese Frage, etwa aus dem orthodoxen Lager oder aus dem politischen Lager. Sie haben sicher schon einmal die Produkte eines Vier-Sterne-Koches gesehen, der ein wunderbares Menü angerichtet hat, vielleicht in der Mitte ein Fleischgericht oder ein Fischgericht, und der es dann verstanden hat, außen herum noch eine Garnitur zu legen, mit Tomatenmark und mit einigen Nüssen und vielleicht auch noch einigen kleinen Gewürzlein, damit das Ganze auch appetitlich aussieht. Aber das ist nicht der Hauptgang, sondern das sind die Zutaten. Es ist leider so, dass auch bei prophetischen Zeugnissen und Diensten die Sache so gemacht wird, dass der Hauptbraten besteht aus dem, was die Journalisten und Medien über Israel verbreiten. Und als Garnitur nimmt man dann ab und zu mal eine Prophetenstelle her. Das sollte nicht so sein. Es muss umgekehrt sein. Das prophetische Wort muss in genauer, möglichst präziser Auslegung in der Mitte stehen. Und dann kann man Zeitereignisse noch hinzufügen und von dort aus beleuchten. Es gibt einen evangelikalen Journalisten in Israel, ich habe leider seinen Namen vergessen, der auch Hebräisch spricht. Ah ja, und der gerne auch einmal mit Rabbinern sich unterhält über die Messiasfrage. Und als er das einmal bei einem Rabbi vorschlug, hat dieser zu ihm gesagt, das will ich gerne tun. Aber wissen Sie was? Das Kapitel, worüber wir uns unterhalten wollen, Jesajas 49, das lernen Sie vorher in Hebräisch auswendig. Und das hat dieser Mann getan. Und dann hatten Sie jede Nuance des Grundtextes, des hebräischen Textes, verfügungsbereit. Also nicht nur so im Bausch und Bogen, flach darüber hinweg. Und davon sollten wir lernen, wenn wir uns bemühen, das Puzzle des prophetischen Wortes Stück für Stück zusammenzufügen. Und wenn wir fleißig darin sind, bilden sich immer größere Inseln. Und das Gesamtbild ist vielleicht auch schon erkennbar. Aber es fehlen hier und da doch noch große Stücke, um die wir uns bemühen müssen, die vielleicht auch erst ergänzt werden, wenn die Dinge dann tatsächlich geschehen. So wie der Herr Jesus sagt, wenn es geschehen wird, dann werdet ihr automatisch von selbst erkennen, wie die Dinge liegen. Und dennoch sind wir nicht enthoben, uns mit Fleiß einer Zusammenschau des prophetischen Wortes zu stellen. Es ist mir im letzten Jahr eines wichtig geworden, dass wir den lebendigen Gott nicht nur lieben sollten mit unserer Kraft und aus ganzer Seele und mit unserem Vermögen und mit unserem ganzen Denken, sondern, wie es im Neuen Testament zitiert wird, auch aus ganzer Zusammenschau, nämlich aus einer geistgewirkten Zusammenschau der heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes. Und so sollten wir beileibe nicht so sehr die Schriftteilung pflegen, als diese Liebe zu Gott, die sich darin äußert, dass wir eine Zusammenschau der heiligen Schriften gewinnen. Der Grieche hat dieses Wort, das da verwendet wird, gebraucht, um das Zusammenströmen von Quellen, Bächen, Flüssen und Strömen zum Weltmeer zu bezeichnen. Synesis heißt dieses Wort. Gott lieben aus ganzer Zusammenschau. Und wenn wir dann lange uns um das Wort Gottes bemühen, dann auf einmal ist es da. Das, was die Väter des Glaubens Zentralschau genannt haben. Und nun wollen wir heute Nachmittag in der gebotenen Zeitkürze uns um Sacharja 13 bemühen. Sacharja 13 bildet ja eine prophetische Brücke zwischen den beiden wichtigen Kapiteln Sacharja 12 und Sacharja 14. Und ich muss deshalb auch noch einmal etwas dazu sagen. Über Sacharja 12 könnten wir das Wort Parousia setzen. Anwesenheit des Herrn Jesus, allerdings noch eine unsichtbare Anwesenheit, in der er aktiv eingreift in das endzeitliche Geschehen. So wie die Israeliten immer gebetet haben, wache auf, Herr, stehe auf, befreie dein Volk. Und so geschieht es dann auch nach dem Zeugnis von Sacharja 12. In der Zeit dieser Anwesenheit Jesu, um die Endzeitereignisse zu verwirklichen, geschieht dann auch die Auferstehung der Toten in Christo und die Entrückung der letzten Gemeindegeneration. Weil diese Zeitphase der Parousie Jesu aber eine höchst gefährliche Zeit ist, deshalb sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dass wir doch bewahrt werden mögen, völlig, nach Geist, Seele und Leib. Und dann steht eben nicht, wie man immer wieder zitiert, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus, sondern während der Parousie unseres Herrn Jesus Christus. In dieser Zeit soll nämlich die Gemeinde vollendet werden und geht noch einmal durch eine höchst gefährliche Epoche hindurch. Parousie. Über Sacharja 14 könnten wir das Wort Epiphanie setzen. Epiphanie ist auch ein Wort für die Wiederkunft Jesu, aber da ist es das Sichtbarwerden Jesu. Wo er sichtbar werden wird, wo er kommen wird, mit allen seinen vollendeten Heiligen und mit heiligen Myriaden, so wie es in 2. Thessalonicher 1,7 geschrieben steht, wo seine Füße stehen werden auf dem Ölberg und wo die Synagoge nach Offenbarung 3,9 anbeten wird zu seinen Füßen, wo gewaltige Katastrophen den Ölberg spalten, wo Eres Israel, das Land Israel, wie eine Ebene wird durch geologische Katastrophen ungeheurer Art und allein Jerusalem erhaben ist und der Tempelberg über alle Berge. Ein einzigartiger Tag wird es sein, wo der Herr die Wunden seines Volkes verbinden wird, wo die Sonne einmal nicht aufgehen wird, wo die Gestirne verblassen oder gerinnen, wo die Erdachse sich geneigt hat in eine andere Richtung, sodass es erst am Abend Licht wird, der Sonnenaufgang am Abend dieses Tages, und wo unter dem Stichwort Hamageddon alle Nationen dieser Erde versammelt werden, zum Endkrieg gegen Jerusalem und gegen das Lamm und der Herr sichtbar wird, um durch den Hauch seines Mundes den Antichristen und all sein Heer zu vernichten. In jungen Jahren hat der Bibliothekar Fritz Lieder aus Karlsruhe mich schon einmal darauf hingewiesen, dass Sacharja 14 etwas ganz anderes ist als Sacharja 12. Wir sollten einmal fleißig diese beiden Kapitel vergleichen. In Sacharja 14, 9 heißt es, Jahwe wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jahwe einer sein und sein Name einer, weil dann der Name des Vaters im Namen des Sohnes offenbar wird und Israel erkennen wird, es ist einer. Es ist einer. Ich war doch ziemlich erschüttert, als ich in vergangenen Wochen las, dass eine ganze Reihe von messianischen Gemeinden aus lauter Angst, sie könnten der Trinitätslehre verdächtigt werden, inzwischen an der Gottheit Jesu zweifeln und sie in Abrede stellen. Also noch einmal, Sacharja 12, die Parousie, die unsichtbare Gegenwart des Herrn, der dann nicht mehr auf dem Thron Gottes sitzt, und sein aktives Eingreifen in das Geschehen der Endzeit, auch die Vollendung und Entrückung der Gemeinde. Und Sacharja 14, die Epiphanie, das Sichtbarwerden des Messias. Wir sollen ihn ja lieben, seine Epiphanie, und die Krone der Gerechtigkeit ist denen verheißen, durch den Herrn, den gerechten Richter, die seine Epiphanie, sein Sichtbarwerden lieben. Und das ist zweimal geschehen, einmal in seinen Erdentagen, davon berichten uns die Evangelien. Und deshalb sind die Evangelien auch so überaus wichtig, auch für die, die sich Glieder seines Leibes nennen. Und es wird ein zweites Mal geschehen, wenn er kommen wird und sichtbar werden wird, allen Stämmen Israels und aller Welt. Der Grieche verwendete das Wort Parousie im Hinblick auf die Sonne für die Morgendämmerung. Da war der Horizont bereits rot erleuchtet. Das war die Anwesenheit der Sonne. Aber erst wenn die Sonne aufstieg, der rote Ball der Sonne über dem Horizont, sprach der Grieche von der Epiphanie der Sonne. Verstehen wir es jetzt besser unter diesem Bild? Nun möchte ich noch einen kurzen Abriss geben über Sacharja 12. Wir haben hier ja schon einmal ganz ausführlich über dieses Kapitel gesprochen. Sacharja 12, das in einer ganz engen Verbindung steht mit Daniel 12, mit Offenbarung 12 und das eigentlich ausläuft erst in Kapitel 13, Vers 1, weshalb auch dort 12-mal von der Stadt Jerusalem geredet ist. Nebenbei gesagt möchte ich einmal betonen, Jerusalem ist keineswegs das Babylon der Endzeit, wie oftmals behauptet wird, sondern es ist und bleibt die Stadt des großen Königs, und ganz in der Nähe der Babylon-Kapitel in der Offenbarung wird Jerusalem die geliebte Stadt genannt, die heilige Stadt. Das, was dort an Geschehen berichtet wird, ist die Grundlage für die Entmachtung der arabischen Völkerschaften, die Grundlage auch für den Tempelbau und für den kommenden Opferdienst Israels. Schon in unserer Zeit bahnen sich die Dinge an, dass Jerusalem zu einer Taumelschale und zu einem Laststein für die Völker und Nationen wird. Nebenbei gesagt, Taumelschale, Saf, Ra'al, kann auch bedeuten Stolperstufe. Es ist eine Stufe, über die man stolpern und fallen kann. Und ein Laststein, an dem sich alle zerschneiden, die ihn aufheben wollen, die dieses Problem Jerusalem lösen wollen. Also die Goyim, die heute versammelt sind in der UNO-Vollversammlung, die ja zu 80% aus muslimischen Staaten besteht. Weshalb die Abstimmungen gegen Israel auch immer eindeutig ausfallen. Taumelschale und Laststein. Beides zusammen im Zahlwert 12 mal 59. 59 ist die Zahl des Verderbens. Der Verderber hat die gleiche Zahl, 12 mal 59. Und da denken wir an 1. Thessalonicher 5, wo geschrieben steht, in ganz enger Nachbarschaft zu dem Entrückungskapitel. Wenn Sie aber sagen, Friede und Sicherheit, dann wird Verderben Sie plötzlich überfallen, so wie die Geburtswehen eine Schwangere. Und diese Geburtswehen, die Israel überfallen werden nach Sacharja 12, dienen nur einem Zweck, der Geburt, der Wiedergeburt Israels am Ende der Tage. So wie es in den Propheten heißt, Zion hat Wehen bekommen und an einem Tage ein ganzes Volk geboren. Dort in Sacharja 12 lesen wir von den Völkerschaften ringsum, Kol ha'amim saviv. Diese Amim sind keine großen Nationen, sondern kleine Völkerschaften, allerdings beraten, sagen wir einmal, von der UNO, von dem, was sich Unsicherheitsrat nennt. Diese Völkerschaften ringsum, auch genannt der arabische Halbmond, werden sich gegen Jerusalem versammeln. Es hilft alles nichts. Alle Bemühungen, hier irgendwie zu Rande zu kommen, mit denen, die ganz Israel vernichten wollen, werden dahin führen, dass es wieder, leider wieder, einen Krieg der arabischen Völkerschaften gegen Israel und sonderlich gegen Jerusalem geben wird. Dann aber greift der Herr ein, nicht sichtbar, aber in einem Kraftzuwachs für sein Volk, dass wir nur erstaunen können. Die Sitzhaber von Judäa, das sind die Siedler, stärken sich an dem Glauben der Bewohner von Jerusalem in Jahwe, ihrem Gott. Vers 5. Sie wirken wie Feuerbecken unter Holzstücken, wie eine Feuerfackel unter Garben, und verzehren die Völkerschaften ringsum, die gegen Jerusalem herangezogen sind, um sie zur Hauptstadt Palästinas zu machen, wie man Israel auch in der Journalistensprache immer wieder nennt. Aber die Zelte Judäas, die Siedlungen in Judäa, werden zuerst errettet. Vers 7. Jerusalem aber wird beschirmt durch den heiligen Gott, wie durch einen Raketenabwehrschirm. Der Strauchelnde wird wie David sein, das Haus Davids wie Elohim, wie Gott, wie der Bote Gottes, der Engel des Herrn, der vor ihnen einherzieht. Und nun der bedeutsame Vers am Ende dieses Kapitels. Ich lese einmal ab Vers 10. Sacharja 12 ab Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem, achten Sie bitte darauf, dort in Jerusalem, beginnt die Erweckung am Hause Davids und an den Geschlechtern des Hauses David. Alles, was dann später im Neuen Testament anknüpfend an diese Stelle genannt wird, das ist eine Erweiterung auf alle Stämme Israels, sogar auf alle Völker dieser Welt. Aber hier zunächst, ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden zu mir emporschauen. So heißt es nach dem Hebräischen. Zu mir emporschauen, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über dem Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt, der gestorben ist. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad-Rimmon im Tale Megiddo, als Josia, der Reformatorkönig, gefallen war. Und wehklagen wird das Land, jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses Davids besonders, ihre Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathans besonders und ihre Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Levis besonders und ihre Frauen besonders, das Geschlecht der Simeiter besonders und ihre Frauen besonders, alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht besonders und ihre Frauen besonders. An jenem Tage wird eine Quelle geöffnet sein, dem Hause Davids und den Bewohnern von Jerusalem, für Sünde und für Unreinigkeit. Bis hierhin. Da ist eigentlich erst mit dem 12. Vorkommen von Jerusalem das 12. Kapitel beendet. Also noch einmal, das ist noch nicht das Sichtbarwerden Jesu in seiner Epiphanie, sondern hier schauen die erretteten Bewohner von Jerusalems, bewegt von der Machttat des Ewigen, bewegt von dem Sieg, den sie errungen haben durch die Kräfte Gottes, empor zu Jesus von Nazareth, den sie zerstochen haben, und bewegen die Messiasfrage in einer ganz neuen Weise. So wie es bei Saulus von Tarsus war, der dort niedergestürzt war und 3 Tage und 3 Nächte nichts aß und nichts trank und blind am Boden lag, was mag ihm dort durch Herz und Kopf gegangen sein? Emporschauen zu dem, den sie zerstochen haben. Und Geist der Gnade und des Flehens, der daran anknüpft, sodass sie nunmehr die ganze Messiasfrage neu überdenken, reflektieren, noch einmal vor ihren Augen und Herzen vorüberziehen lassen. Auch den ganzen Prozess gegen Jeschua von Nazareth. Bedenken Sie, viele Kapitel des prophetischen Wortes sind so geschrieben, dass man sie nur so deuten kann, dass es Reflexionen des endzeitlichen Israels sind über das, was in der Vergangenheit geschehen ist und was sie mit Jesus von Nazareth getan haben. Auch Jesajas 53. Auch Hosea 6. Jesajas 53 ist ein Rückblick auf die Vergangenheit, kein prophetischer Rückblick in die Zukunft. Hier legt der Prophet den Leidensmessias und alle Umstände seines Leidens dem endzeitlichen Israel in den Mund. Geist der Gnade und des Flehens, hierzu möchte ich lesen. Jesajas 22,8, und er deckt den Schleier auf von Juda, und du blickst an jenem Tage nach den Waffen des Waldhauses, und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass ihrer viele sind, und ihr sammelt die Wasser des unteren Teiches, und ihr zählet die Häuser von Jerusalem, und brechet die Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. und ihr machet einen Wasserbehälter, aber ihr blickt nicht empor zu dem, der es getan, und seht den nicht an, der von ferne her es gebildet hat. Aber hier, nachdem Zacharja 12 sich ereignet hat, im Kampf um Jerusalem und die arabischen Völker ringsum niedergeworfen sind, dass sie sich nicht mehr erheben werden, sodass dann auch der Tempel gebaut werden kann. Hier blicken sie auf einmal empor zu dem, der sie errettet hat und den sie zerstochen haben. Und es erhebt sich für sie die Frage, wie es denn gekommen sei, dass sie Jesus von Nazareth, ihren König und Messias, zerstochen haben. Das wird sich später ausweiten zu einem wirklichen Sehen bei seiner Epiphanie, wird sich ausweiten auf alle Stämme Israels, auch auf die 10 sogenannten verlorenen Stämme. Dies wird sich ausweiten auf alle Nationen der Erde, die da sehen werden, den, der zerstochen worden ist, so wie es das Neue Testament sagt. Und so wie es Jeremias 31, Vers 1 sagt, in jener Zeit, spricht Jahwe, werde ich der Gott aller Generationen Israels sein, und sie werden mein Volk sein. So spricht Jahwe, das Volk, der dem Schwerte entronnenen, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, oder ich will mich aufmachen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Wunderbar dieses Wort. In jener Zeit werde ich der Gott aller Generationen Israels sein, auch derer, die im Tode liegen. Nun hätten wir die beiden Brückenpfeiler aufgerichtet, in aller Kürze im Stenogramm gleichsam, Zacharja 12 und Zacharja 14. Und nun kommen wir zu der Brücke zwischen beidem, zur Reflexion Israels über das, was an ihnen geschehen ist. Nebenbei, dieser erste Gnadenerweis an den Bewohnern von Jerusalem und an den Siedlern in Judäa, die in unseren Übersetzungen immer die Fürsten von Judäa genannt werden, aber es steht eigentlich im hebräischen Text die Sitzhaber von Judäa. Das heißt, die Siedler, die im Land der Väter Sitz genommen haben. Das, was dort geschieht durch den Geist der Gnade und des Flehens, ist eine erste Erweckung Israels. Und da möchte ich Ihnen nun Folgendes zu bedenken geben. Dies hat zur Voraussetzung, dass während dieses Geschehens der Parousie Jesu, vielleicht auch während des Kampfes um Jerusalem, wie er in Zacharja 12 beschrieben ist, die Gemeinde entrückt wird und zu ihrer Vollendung kommt. Denn es steht geschrieben in Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünket. Dass Verstockung oder Verblendung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Bis das Pleroma aus allen Nationen eingegangen sein wird in die Herrlichkeit Gottes. Und also, wie es geschrieben steht, wird dann aus ganz Israel gerettet werden. Aber wenn wir jetzt den Umkehrschluss ziehen, dann heißt das, sobald die Verblendung und die Verstockung über Israel weicht, beginnend an den Bewohnern in Jerusalem, ist die Gemeinde bereits beim Herrn, nach dieser klaren Aussage von Römer 11, Vers 25. Und da darf ich Ihnen noch einmal bezeugen, dass in 1. Thessalonicher 4, die Entrückung und Vollendung der Gemeinde geschaut wird und die Auferstehung der Toten in Christo. Dass dann Paulus in 1. Thessalonicher 5 sagt, was die Zeitpunkte und Zeiten anbetrifft, habt ihr nicht nötig, dass ich euch das noch einmal schreibe, denn ich habe euch das ja schon mündlich mitgeteilt, als ich bei euch war. Aber dann hebt er noch einmal einen Punkt als außerordentlich wichtig hervor. Wenn eine scheinbare Lösung des Palästina-Konfliktes und der Jerusalem-Frage geschehen ist, mit den Worten des Apostels Paulus, wenn sie, die Söhne Israels, sagen werden, Friede und Sicherheit, jetzt haben wir es, dann wird sie das Verderben nach Sacharja 12 plötzlich überfallen, wie die Geburtswehen eine Schwangere. Ja, es ist wirklich eine Geburt. Kapitel 13 hat 152 Wörter. 8 mal 19, die 8 die Zahl des Neubeginns und die 19 die Zahl der Wiedergeburt. Und nun möchte ich hineinsteigen in Sacharja 13. An jenem Tage wird eine Quelle geöffnet sein, dem Hause Davids und den Bewohnern von Jerusalem gegen Sünde und Befleckung. Und es wird geschehen an jenem Tage, das heißt also in der Endzeit, so ist der Treuespruch Jahwes der Heerscharen, da werde ich die Namen der Götzen ausrotten im Lande. Und ihrer wird künftig nie mehr gedacht werden. Und auch die Propheten, die Septuaginta sagt, die Lügenpropheten und auch der Geist der Unreinheit, ihn werde ich aus dem Lande hinwegschaffen. Das ist ein großes Ziel Gottes. Zunächst einmal hat es ja nach den 12 nachexilischen kleinen Propheten eine Zeitspanne gegeben bis zu Johannes dem Täufer, wo es überhaupt keine Propheten mehr gab. Und das ist wirklich erschütternd. Denn in Amos 3, 7 steht geschrieben, denn der Herr Jahwe tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis den Propheten geoffenbart habe. Aber obgleich Israel in allem Bemühen nach der babylonischen Gefangenschaft das Gesetz Gottes gehalten hat, hat es dann doch keine Propheten mehr gegeben. Lügenpropheten werden ausgerottet und der Geist der Unreinheit, das ist dämonischer Geist, der Lügenpropheten antreibt und begeistert. Und begeistert, weshalb Paulus auch davor warnt, dass wir uns einem anderen Evangelium öffnen, einem andersartigen Geist und einem andersartigen von Dämonen karikierten Jesus. Lügengeist, Geist der Unreinheit, Lügenpropheten. Das ist das Ziel Gottes für die Endzeit. Wo der Prophet in der Gleichheit Moses kommen wird. Und das ist unser Herr, Jesus Christus. Ich möchte hier zwei Stellen lesen. Einmal aus Micha 3, Vers 5 bis 8. So spricht Jahwe über die Propheten, die mein Volk irreführen, welche mit ihren Zähnen beißen. Das sind also soziale Kannibalen. Und Frieden rufen. Friede, Friede und ist doch kein Friede. Und wer ihnen nichts ins Maul legt, wieder den heiligen sie einen Krieg. Darum soll es euch Nacht werden ohne Gesicht und Finsternis werden ohne Weissagung. Und die Sonne wird über den Propheten untergehen. Und der Tag über ihnen schwarz werden. Und die Seher werden beschämt. Und die Wahrsager zu Schanden werden. Und sie werden allesamt den Bart verhüllen, weil keine Antwort Gottes da ist. Ich hingegen, sagt der Messias, ich bin mit Kraft erfüllt worden durch den Geist Jahwes und mit Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung kundzutun und Israel seine Sünde. In der Gleichheit Moses wird in der Mitte der Brüder auferweckt. Dazu noch Hosea 2, Vers 16 bis 17. Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jahwe, da wirst du mich nennen, mein Mann, mein Adon, mein Eheherr. Und du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. Haben sie nicht den Herrn Jesus Beelzebub genannt? Baal Sibul, Baal der Fliegen, Oberster der Dämonen, der in der Kraft der Dämonen seine Wunder verrichte. Nebenbei gesagt, seine Wunder haben sie niemals geleugnet. Das haben sie nicht gekonnt. Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinwegtun, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Und ich werde an jenem Tage einen Bund für sie schließen. Bis hierhin. Also noch einmal, und es wird geschehen an jenem Tage, so ist der treue Spruch Jahwes der Heerscharen, da werde ich die Namen der Götzen ausrotten im Lande, und ihrer wird künftig nicht mehr gedacht werden, und auch die Lügenpropheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Lande hinwegschaffen. Das beginnt eben mit der Erweckung Jerusalems. Mit einer ersten Erweckung, wo der Schleier, der über ihrem Herzen liegt, hinweggezogen wird. Wo der Messias sich der Braut aus Israel offenbart, die bereits in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit erregt und bewegt ist und von ihrem Nachtlager aufsteht, so wie es in Hohelied 5 geschrieben ist. Und der Bräutigam, der Messias, klopft in seiner Parousie an die Türe. Und die Braut geht an die Türe, und diese Türe hat ein Kuckloch, eine Klappe, und da weist er ihnen seiner Hand entgegen. Was sehen sie in dieser Hand? Die Wundenmale? Da steht die Braut auf, noch in der Nacht, elektrisiert und bewegt, um den Bräutigam Messias zu öffnen. Aber der Bräutigam der Messias ist weitergegangen. Und die Braut läuft hinaus auf die Gassen New Yorks, Berlins, Weidenaus, Lüdenscheids. Nein, es kann nur sein auf die Gassen Jerusalems. Denn dort beginnt die Erweckung. Da kommen die Wächter, die Bildnisse sind für Geistermächte in der Endzeit, und schlagen sie. Und bleibt denn der Bräutigam in der Drangsal Jakobs, der sich ihnen bereits ein wenig mit seiner Hand geoffenbart hat, als der Zerstochene? Sie schlagen sie und reißen ihr den Schleier vom Angesicht. Und die Folge ist in Hohelied 5. Da schauen sie auf einmal den Bräutigam in seiner Schönheit. Mein Geliebter ist ausgezeichnet vor Zehntausenden, vor Myriaden von Engeln. Sie müssen das einmal lesen. Und nun Vers 3 aus Sacharja 13. Und es wird geschehen, wenn ein Mann noch weiterhin prophezeit. Eigenartig, dass nachdem die Lügenpropheten alle ausgerottet sind, hier auf einmal ein Mann auftritt, der in der Zukunft Israels auf einmal wieder zu prophezeien beginnt. Vers 3 mit seinen 22 Wörtern schildert dies. Und es wird geschehen, wenn ein Mann noch künftig hin prophezeit, so werden sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger zu ihm sprechen, du sollst nicht leben, denn du hast Lüge geredet im Namen Jahwes. Und sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, werden ihn durchbohren, wenn er weissagt. Wissen Sie, und das deuten die meisten Ausleger auch auf einen Lügenpropheten. Das hat auch zunächst den Anschein. Wir werden dann noch einmal das Wort lesen mit der Lupe des Apostels Paulus. Kennen Sie die Lupe des Apostels Paulus? Galaterbrief. Durch dich, Abraham, und deinen Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Paulus sagt, er redet nicht von vielen, er redet von einem Samen, und das ist der Messias. Das ist die Lupe des Apostels Paulus, der das prophetische Wort ganz ernst genommen hat, bis ins letzte Detail hinein. Und so werden wir uns dann zu fragen haben, wer dieser Mann ist, der künftig hin, nach der prophetenlosen Zeit, weiterhin und erneut weissagt, als der Prophet in der Gleichheit des Mose, und den sie, seine Angehörigen, die sein sind, durchbohren. So wie es heißt in Johannes 1, 10 bis 12, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Jedoch die Seinigen nahmen ihn nicht an. In Sacharja 13 repräsentativ für die Seinigen Vater, Mutter. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und hier erscheint in diesem Vers wieder das Wort durchbohren, Dakar, mit seinen drei Buchstaben Dalet, Kof und Rech. Dalet, die Türe oder der Zugang, Kof, die Geburtsöffnung oder die Geburt, Rech, das Haupt, also der Zugang zur Geburt aus dem Haupt, ist das Erkennen des Durchbohrten. Und dieser Durchbohrte, das ist der gleiche, von dem Sacharja 12 geredet hat. Sie werden emporschauen zu ihm, den sie durchbohrt haben. Es ist kein anderer. Und das ist eigenartig, wenn man diesen Vers auf die Lügenpropheten beziehen würde. Dann würde das ganz klar sein, ein Durchbohrter ist ein Getöteter. Lesen Sie einmal all die Stellen in der Heiligen Schrift, beginnend mit jenem Manne Pinehas, der mit seiner Lanze eine hurerische Midianiterin mitsamt einem israelitischen Mann durchbohrt hat und getötet hat, um die Ehre Gottes zu retten. Durchbohrt werden heißt getötet werden. Aber nun ist das Eigenartige in diesem Text, dieser Durchbohrte fängt auf einmal an zu reden, als ob er noch lebt, in Vers 5. Und er spricht, ich bin kein Prophet, ich bin ein Mann, der den Erdboden bedient, denn ein Mann hat mich zur Schuldtilgung erworben von meiner Jugendzeit an. Und dann führt er Gespräche mit anderen, und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wundenschläge in deinen Händen? So wird er sagen, damit wurde ich wundgeschlagen im Hause derer, die mich lieben. Frage. Sie müssen immer Fragen stellen, wenn Sie das Wort Gottes lesen. Man muss einen Köder an der Angel haben, wenn man Fische fangen will. Frage, wie kommt es, dass der durchbohrte Prophet auf einmal Diskussionen führt und an zu reden fängt, als ob er noch lebe? Ja, er lebt tatsächlich.
er, der durchbohrte, zu dem sie emporschauen werden, den sie erkennen werden als den Auferstandenen und Wiederkommenden. Aber zunächst einmal zu dem Hintergrund, der ja auch vorhanden ist, weshalb die Ausleger hier immer wieder in Schwierigkeiten geraten. Die Durchbohrung der Lügenredner und des Lügenredners ist nämlich nach dem Gesetz des Mose geboten. Also nach dem Gesetz Jahwes, des Herrn. Wir haben ein Gesetz und nach dem soll er sterben. Das sagen die Massen beim Tode Jesu. Da möchte ich Ihnen jetzt einmal den Ketzerparagraphen Israels vorlesen. 5. Mose 13, Vers 1 bis 5. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von welchem er zu dir geredet hat. Indem er sprach, lass uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen. Dann sollt ihr auf ihn hören, denn er ist ja durch Wunderzeichen legitimiert. Er ist ja ein berühmter Charismatiker. Woran wird er geprüft, dieser falsche Prophet? An seinen Handlungen oder an seinem Wort, das mit dem Wort Gottes übereinstimmen muss? An seinem Wort. Denn es gibt auch Wunder und Zeichen und Kräfte der Dämonen, und das ist ja von dem Antichristen gesagt, von dem Sohne des Verderbens, dass er gewaltige Zeichen und Wunder und Kräfte vollziehen wird in der Energie des Satans. Also heißt es, so sollst du nicht hören auf die Worte dieses Propheten oder auf den, der die Träume hat. Denn Jahwe, euer Gott, versucht euch, um zu erkennen, ob ihr Jahwe, euren Gott, liebet mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Jahwe, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und ihr sollt seine Gebote beobachten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Und jener Prophet oder jener, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall geredet wider Jahwe, euren Gott, der euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat. Und am Ende des Verses, und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Ja, sagt das endzeitliche Israel, das war doch die juristische Grundlage für unser Handeln an Jesus von Nazareth. Er hat zwar Wunder und Zeichen getan, aber er ist immer haarscharf am Gesetz vorbeigegangen, etwa am Sabbatgebot und dergleichen. Oder an der Vätersatzung, die sie leider über das Gesetz des Herrn gestellt haben. Das ist die Grundlage. Nach diesem Paragraphen ist gehandelt worden. Ist Jesus durchbohrt worden, er, der weiterhin oder in der Zukunft, in der eschatologischen Zukunft Israels, geweissagt hat als der Prophet in der Gleichheit Mose. Ich möchte das noch kurz vorlesen, ein paar Seiten weiter, 5. Mose 18, ab Vers 15, einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird Jahwe, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung, hat sogar einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird Jahwe, dein Gott, auferwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Erschütternd. Sie hätten nur ein paar Seiten weiterlesen müssen. Nur ein paar Seiten weiter. Dann hätten sie ihn nicht durchbohrt. Nach allem, was du von Yahweh, deinem Gott, am Horeb begehrt hast, am Tage der Versammlung, in dem du sprachest, ich möchte nicht weiter die Stimme Yahwehs, meines Gottes, hören, und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, dass ich nicht sterbe. Und Yahweh sprach zu mir, gut ist, was sie geredet haben, einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken, und ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebeten werde. Ach ja, das ist die Grundlage für die Durchbohrung Jesu. 22 Wörter, die Sohneszahl des Leidens. Zacharja 13, Vers 3. Und es wird geschehen, wenn ein Mann zukünftig prophezeit, so werden sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger zu ihm sprechen. Du sollst keinesfalls leben, denn du hast Lüge geredet im Namen Yahwehs. Und sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, allgemein gesprochen, die Seinigen, die ihn nicht angenommen haben, werden ihn durchbohren, töten, wenn er weissagt. Das ist der gleiche Durchbohrte von Zacharja 12. Wir müssen immer wieder die Zusammenhänge beschauen, die Brücke schlagen, die Puzzleteile aneinander fügen, dort, wo sie hingehören. Dann leuchtet uns das prophetische Wort auf. Das ist wirklich die Brücke zwischen der Parousie und der beginnenden Erweckung Israels und der Epiphanie Jesu, das Sichtbarwerden Jesu für die Söhne Israels. Er, so hätte es Paulus gelesen, der zukünftig weissagt, der Prophet in der Gleichheit des Mose, wird als Gesetzesbrecher und Lügenprophet von den Seinigen durchbohrt. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Propheten sich schämen. Ein jeder Mann über sein Gesicht, wenn er weissagt. Es bleibt offen, wer es ist, der da weissagt. Es kann seine eigene Weissagung sein. Mit der Lupe des Paulus gelesen, könnte man auch meinen, es bezöge sich auf die Weissagung, auf das Prophetentum Jesu, vor dem alle falschen Propheten Israels endgültig verstummen müssen. Und dann Vers 5, das ist nun die Mitte des Kapitels 13. Und Vers 5 und Vers 6 haben jeweils 12 Wörter. Mit dem Zahlwert 1606, 22 mal 73, das sage ich zur Freude für die wenigen, die auch Freude an biblischen Zahlen haben. 22, die Zahl des Sohnesleidens, und 73, die Zahl von Leben und Weisheit. Leben und Weisheit im Sohnesweg des Leidens. Und nun wollen wir diesen Vers einmal hören, wie er nach dem Hebräischen lautet. Und er spricht, ich bin, der ich bin, kein Prophet. Da steht nun wirklich dieses doppelte Ich bin, und in der griechischen Übertragung des Alten Testamentes steht es in jener Weise, wie es 26 Mal im Neuen Testament von Jesus gesprochen worden ist, ego eimi, ich bin, der ich bin. Das heißt aber, ich bin der Ewige, der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Tür zu den Schafen. So auch hier, doppelt in dieser starken Betonung. Er, der Prophet, der weiterhin prophezeit, der in der Zukunft prophezeit, vor dem sich alle Lügenpropheten verstecken und schämen und verbergen müssen. Er spricht, ich bin, der ich bin, aber kein Prophet. Ich bin ein Mann, der die Adama, den Erdboden, wie ein Sklave bedient. Denn ein Mann hat mich zur Schuldtilgung erworben von meinen Jugendzeiten an. Ach, wissen Sie, jetzt müsste man mehr Zeit haben. Amos 7, Vers 14. Kann der Herr Jesus wirklich sagen, ich bin kein Prophet, ich bin ein Landmann von meiner Jugend auf? Amos 7, Vers 10, dort hat es der Prophet Amos gesagt, ich war kein Prophet und war kein Prophetensohn, kein Prophetenschüler, das heißt kein ausgebildeter Theologe, kein ausgebildeter Prophet, sondern ich war ein Viehhirte und ich las Maulbeerfeigen. Und so hier der Messias, der aufgewachsen ist in der Mitte des Volkes von Galiläa, der mit seinem Vater Handwerkerleistungen beim Aufbau der Häuser vollbracht hat, Maurerarbeit und Tischlerarbeit, der mit seinem Vater den Acker bestellt hat, der kein geschulter Theologe war, weshalb die geschulten Theologen Israels im Tempel voller Erstaunen waren, als der 12-jährige Jesus ihnen alle ihre Fragen beantwortete und ihnen Fragen stellte, wie sie nie gehört hatten. Fragen zum Worte Gottes. Wer hat diesem dieses gelehrt? Er spricht, ich bin kein Prophet, kein geschulter Prophet, kein geschulter Theologe. Ich bin ein Mann, der den Erdboden bebaut, wie ein Sklave, die Adama, den verfluchten Erdboden. Denn ein Mann hat mich zur Schuldtilgung erworben von meinen Jugendzeiten an. Und da steht nun im Hebräischen nicht das Wort Ich, Mann. Da steht auch nicht Gibbo, der Held, der Tüchtige. Da steht auch nicht Enosch, der sterbliche Mann, sondern da steht höchst seltsam und selten das Wort Adam. Denn Adam hat mich zur Schuldtilgung erworben von meinen Jugendzeiten an. Und da auf einmal eröffnet sich uns ein Blick, nicht von irgendeinem Adam aus, sondern von dem ersten Adam aus ist der prophetische Scheinwerfer gerichtet auf den letzten und zweiten Adam, auf den Weltvollender Jesus Christus, der zur Schuldtilgung erworben worden ist, bereits von den ersten Menschen, die in Sünde gefallen waren, und der nunmehr den verfluchten Erdboden, den er einmal als den Acker dieser Welt bezeichnet, bedient wie ein Sklave. Adam hat mich erworben, Zahlwert 10 mal 26, die Zahl Jahwes. Da sollten wir nun hineinschauen in 1. Mose 3. Sehen Sie, die meisten Christen, die wirklich dem Worte Gottes glauben, die glauben, dass das, was dort der Frau verheißen ist, der Eva, wirklich sich erfüllt hat, prophetisch erfüllt hat. Wo es heißt in Vers 15, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe, der wahren Eva, oder dem Volke Israel, und zwischen deinem Samen, dem Schlangensamen, und ihrem Samen, dem Samen der Mutter der Lebendigen, der Eva, der wahren Eva. Er wird dir den Kopf zermalmen, das heißt der Messias, der Same der Eva. Und du, so wird die Schlange angeredet, wirst ihm die Ferse zermalmen. Das Urevangelium Und zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Aber das Zweite lassen die meisten evangelikalen Christen weg. Das, was Adam gesagt wird, was auch eine prophetische Vorverheißung ist. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast, von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen. So sei die Adama, der Erdboden, verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Zermalmung, zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub des Todes wirst du zurückkehren. Ist nicht der Christus als der zweite Adam zur Schuldtilgung des ersten Adams und des ganzen Menschengeschlechtes auf den Acker dieser Welt gekommen, auf den Hackeldamach, zu Deutsch Blutacker, den er erkauft hat um den Preis seines Blutes? Hat er hier nicht im Schweiße seines Angesichtes diesen Acker bedient als der Sklave Jahwes? Und seine Speise war es ja, den Willen Gottes zu tun. Und hat dieser Acker, der so oft den Segensregen Gottes empfangen hat nach Hebräer 6, nicht Dornen und Disteln ihm getragen, nicht zuletzt ausgedrückt in jenem Dornenkranz, der auf das Haupt des leidenden Messias geschlagen worden ist? Hat er nicht im Garten Gethsemane mit dem Gesicht in der Adama gelegen, im Staub der Erde und zu Gott geschrien mit Weinen und Seufzen und Tränen und dort im Schweiße seines Angesichtes, im Todesschweiß, der aus ihm hervorbrach, wie Blutstropfen, sein Brot gegessen, das heißt den Willen Gottes verrichtet? Der zweite und letzte Adam, und er spricht, ich bin der Ewige, kein Prophet, kein geschulter Theologe. Ich bin ein Mann, der den Acker dieser Welt, die Adama, bedient wie ein Sklave. Denn Adam hat mich zur Schuldtilgung erworben. Von meinen Jugendzeiten an, von Urbeginn an. Nun kommt es, dieser Durchbohrte, dieser Getötete gibt sich Israel zu erkennen, dem Israel, der nach der Schlacht um Jerusalem zu ihm emporschaut und die Bewohner Jerusalems, über die der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen wird. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen, so wird er sagen, damit wurde ich wundgeschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und dann erkennen sie Jeschua von Nazareth, Jesus von Nazareth, den sie durchbohrt haben als ihren Messias. Und so steht dies in einem einzigartigen Zusammenhang, auch das, was dann noch in Vers 7 gesagt wird. Und was das Neue Testament ausdrücklich auf das Leiden Jesu bezieht, und zwar in Matthäus 26 und in Markus 14. Matthäus 26, Vers 31 und Markus 14, Vers 28. Schwert, erwache gegen meinen Hirten. gegen den Bevollmächtigten, der mein Gefährte ist, so sagt Gott. Er ist also nicht dahingegeben worden durch Judas. Er ist also letztlich nicht in die Hände seiner Feinde ausgeliefert worden, durch Kaiphas und durch den Hohen Rat und durch die Hände der gesetzlosen Römer, sondern letzten Endes nach vorbestimmtem Ratschluss Gottes, der das Lamm vor Grundlegung der Welt erwählt hat und zum Leiden zuvor bestimmt hat. Deshalb dieses Wort Gottes, das ist kein neues Kapitel, das steht im Zusammenhang mit diesem Propheten, von dem man gesagt hat, du sollst nicht leben, und den man durchbohrt hat und der dann auf einmal als der Auferstandene zu seinem Volke Israel redet und der als der zweite und letzte Adam zur Schuldtilgung gekommen ist. Schwert, erwache gegen meinen Hirten, gegen den Vollmächtigen, der mein Gefährte ist, lautet der treue Spruch Jahwes der Heerscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen, und ich werde meine Hand den Geringen zuwenden. Da sehen wir wieder die Hand, die der Bräutigam durch die Lücke in der Tür der erwachten Braut entgegenstreckt. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Das wird in den Evangelien zunächst angewandt auf die flüchtenden Jünger, die davongelaufen sind und die sich versteckt haben und verrammelt haben in einer Wohnung hinter einer verschlossenen Tür. Das wird aber auch in diesem wunderbaren Text aus Sacharja 13 bezogen auf das kommende Exil Israels, das leider mit der Durchbohrung des Messias begonnen hat. Im Jahre 70, als Jerusalem geschleift worden ist und als draußen vor den Toren von Jerusalem Tausende von jüdischen Überläufern gekreuzigt worden sind von den Römern, sodass der ganze Wald um Jerusalem, den wir heute durch unsere Spenden wieder aufforsten helfen, abgeholzt worden ist. Der Tempel ging in Flammen auf. Ich werde die Herde zerstreuen. Ich werde den Hirten schlagen und die Herde zerstreuen. Siehe, euer Haus wird euch Wüste zurückgelassen werden, bis dass ihr sprechet, gelobt seid ihr, da kommt, im Namen Jahwes, Baruch Hashem Beshem Yahweh. Oder Baruch Haba Beshem Yahweh. Und nun müssen wir auf Vers 8 und 9 auf dieses Exil Israels, auf die Diaspora Israels beziehen, auf den Galut, und nicht etwa, wie es viele tun, auf irgendwelche endzeitlichen Ereignisse. Und es wird geschehen im ganzen Lande, so der treue Spruch Jahwes, zwei Teile darin werden ausgerottet, abgeschnitten. Sie hauchen aus, aber ein Drittel davon wird übrig bleiben. Zwei Drittel getötet. Und so ist es geschehen im Jahre 70. Das verbürgen uns die Historiker. Zwei Drittel Jerusalems wurden getötet. Nur ein Drittel der dort in Judäa wohnenden Juden wurden in die Gefangenschaft geführt und als Sklaven auf den Märkten Roms verkauft. Aber nun kommt etwas, das ist noch erschütternder. Da schaut Gott hinaus in die weitere Zeit des Galut, der Diaspora des Exils Israels. Und ich werde den dritten Teil, einen dritten Teil, ins Feuer bringen, und ich werde sie ausschmelzen, wie man das Silber ausschmilzt oder läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, Jahwe, mein Gott, zu dem Durchbohrten? Und das ist geschehen, sonderlich in der Zeit der Nazis, in der Zeit der braunen Schreckensherrschaft. Ein Drittel der Weltjudenheit wurde getötet. 6 Millionen, wie man annimmt und schätzt. Sie haben ja vielleicht von dem Bibelkult gehört, nicht von den lächerlichen Dingen, die die Bild-Zeitung und andere Zeitungen darüber geschrieben haben, sondern von den ernsthaften Forschungen jüdischer Mathematiker und Codespezialisten. Da gibt es in 1. Mose 46 eine merkwürdige Stelle, wo Jakob hinabziehen soll nach Ägypten, wo er ein Traumgesicht hat und voller Schrecken ist und zittert vor dem lebendigen Gott, wo Gott sagt, fürchte dich nicht hinabzuziehen, ich werde mit dir gehen. Und diesen Abschnitt haben sie durchmustert. Wenn ich mich recht erinnere, mit dem Buchstabenabstand 26, und haben dann diesen Abschnitt ringsum noch erweitert und auf einmal stand vor ihnen in einem buchstabengetreuen Abstand das Wort Eichmann und quer dazu wie in einem Kreuz ein großes Volk verderbt und darunter durch die Hand der SS und im erweiterten Umfeld in Auschwitz und dann noch der Name Hitler und Zyklon B. Diese Forscher, die ehemals Atheisten waren und die Forschungen begonnen hatten, um diesen ganzen Quatsch, um diesen lächerlichen Bibelcode zu entlarven und zu brandmarken, wie zum Beispiel Wittstum oder Katz und andere, die heute eine eigene Yeshiva haben, die sich nur diesen Forschungen widmet, haben sich bekehrt zu dem Gott der Väter. Psalm 44, 11. Du gabst uns dahin wie Schlachtschafe, unter die Nationen hast du uns zerstreut. Vers 22. Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Und darum erwache. Warum schläfst du, Herr? Wache auf! Verwirf uns nicht auf ewig, warum verbirgst du dein Angesicht? Ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, werde sie ausschmelzen. Das ist bereits geschehen, das wird nicht noch einmal geschehen. Es ist wunderbar, wie dieses Kapitel von dem Durchbohrten endet und wie es in einem engen Zusammenhang steht mit Sacharja 12, und Sacharja 14. Wir konnten heute nur einige wenige Einblicke tun in dieses Kapitel. Es sind noch viele, viele Geheimnisse, auch Zahlen symbolischer Art in diesem Kapitel. Aber damit soll es dann genug sein. Israel im Ringen um die Messiasfrage. Im endzeitlichen Ringen, wenn sie emporschauen, zu dem, den sie durchbohrt haben. Und wenn sie zurückschauen, in einer Reflexion aufgrund des Geistes der Gnade und des Flehens über das Geschehen, das sie einstmals bewegt hat, den Messias Jesus von Nazareth zu kreuzigen. Heiliger Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns dein wunderbares Wort der Offenbarung gegeben hast. Uns und deinem geliebten Volk Israel. Manchmal stehen wir fragend vor der Geschichte der Leiden deines Volkes. Manchmal stehen wir fragend davor, warum es denn so lange dauern müsse, bis du dich endlich offenbarst deinem Volk, deinen Heiligen, bis du deine Gemeinde vollendest, Herr Jesus in deiner Parousie, und dich deinem Volke dann sichtbarlich offenbarst in deiner Epiphanie. Ach, Herr Jesus, wir bitten dich, komme bald. Verkürze die Zeit der Leiden, zeige dich deinem Volke Israel und reiße du mehr und mehr den Schleier hinweg, auch in den Leiden, die ihm noch widerfahren in der Drangsal Jakobs. Wir bitten dich für alle Glieder deines Volkes, sonderlich für die, die da suchen und forschen in deinem Wort der Offenbarung, gib ihnen Licht. Reiße den Schleier von ihrem Herzen, von ihrem Haupte und lass die Zeit bald kommen, da sie emporblicken. Du hast auch uns eine feste, begründete Hoffnung gegeben, auch durch das Wort, das wir betrachten durften. Und wir erheben unser Haupt und schauen dir, Herr Jesus, unserem hochgelobten Herrn und Haupt, entgegen. Wir freuen uns auf deine Wiederkunft, auf unsere Begegnung mit dir, wo wir dich, den König, schauen werden in seiner Schönheit. Herr, wir danken dir für all deine Liebe und Güte, mit der du dich uns als der Weltvollender, als der zweite und letzte Adam geoffenbart hast. Amen.